beschreibt das einen Mann oder ein Pferd?
Gefühl wird jeder Fetisch bedient.
Ich wusste gar nicht, dass Männer kochen können.
Seine stolze Männlichkeit war nur zu bereit.
Das ist so ein manipulativer
Arsch. Langschwert. Robert.
Schwestern der Lust.
Ihre Brustspitzen verhärteten sich.
Dann lässt sie einfach bei der Rausschätzung stehen.
Keine Erklärung für ihr Verhalten.
Predigt deines Vaters war sehr bewegend.
Die Krone liegt wieder bei dir. Das heißt die schlimmsten Sachen.
Schundromanschmökern. Ein Podcast von den Kuchenkatzerl.
Also ich freue mich, dass wir da sind. Und der Bernie ist vorher schon da gesessen und hat zu mir gesagt, Ines, du musst heute wieder stark sein.
Und bei dir weiß ich nicht, was du sein musst, weil wir müssen dich erst austesten.
Okay, ja, vielleicht bin ich einfach von Haus aus stark.
Ja, es kann schon sein.
Oder ich kann das irrsinnig gut verschleiern.
Was ist los mit dir? Das war extrem gemein. Ich bin auch stark.
Bist du?
Ja.
Ich sitze hier mit zwei starken Frauen, die heute Stärke beweisen müssen. Wir lesen nämlich wieder ein Buch von Chuck Tingle.
Oh.
Wir lesen heute Buttergeddon, The Final Days of Ass Pounding. Falls du noch nicht so viel in den Podcast reingehört hast, warte mal, ich weiß, du hast ein paar Folgen gehört, aber ich weiß nicht, ob du alle kennst, ob du in Helikoptermann und Harry Potter Verschnitt reingehört hast.
Nein, tatsächlich nicht.
Dann steht da halt Großes bevor.
Ich bin sofort zurückversetzt gewesen in Helikoptermann. Weil ich mir der Bernie hat das erste Chuck Tingle Buch vorgestellt und hat dann vorgelesen, was Chuck Tingle so für Bücher hat. Und ich habe noch immer keine Ahnung, warum ich habe Helikoptermann so lustig gefunden. Und war so, mein Gott, das muss ich auf jeden Fall lesen. Habe nicht drüber nachgedacht, dass es ein Superheldenverschnittbuch ist. Ich hasse Superhelden.
Aber in welchem Superhelden wäre Helikoptermann?
Ich kenne ja nicht so viele. Ich kenne so 4 Superhelden. Und ich finde, der Beginn hat zum Beispiel so starke Ähnlichkeiten mit Spider-Man. Aber sonst der Teil, wo dann Helikoptermann zu einem echten Helikopter wird, der Billionärs-Dinosaurier in ihm einsteigt und auf seinem Knüppel reitet, der hat dann weniger zu tun gehabt mit klassischen herkömmlichen Superheldenfilmen. Ich weiß nicht, warum ich das teilen wollte.
Ich finde es schön, dass dich das scheinbar so geprägt hat, weil normalerweise sagst du immer so, ja, ich vergesse die Inhalte wieder, weil sie so repetitiv sind, aber das hat scheinbar tiefe Spuren hinterlassen.
Das war gar nicht repetitiv. Ich verstehe auch wirklich die Größendimensionen noch immer nicht, weil der Dinosaurier ja auch groß ist. Aber wie steigt der in den Helikopter ein? Und das war noch dazu in einem Hotelzimmer. Ich verstehe einfach nicht, wie die da alle Platz haben.
Ja. Platzfragen werden wir uns heute viele stellen, aber für dich werde ich jetzt natürlich auch eine kurze Vorstellung von Chuck Tingle machen. Wir haben hier ein kleines Bild von ihm. Er zeigt sein Gesicht nicht in der Öffentlichkeit, sondern läuft immer, wenn er in der Öffentlichkeit ist, mit einem großen rosa Sack über dem Kopf und einer Sonnenbrille herum, wo Love is Real draufsteht.
Also ich glaube, Bernie prinzipiell läuft er nicht immer, wenn er in der Öffentlichkeit ist, mit diesem Dings am Kopf rum, sondern meistens...
Ganz normal.
Weil er dieses Ding aufhat, wenn er halt wirklich Leute erkennen kann.
Genau.
Oh ja, doch, ich habe ihn schon beim Billa Praterstern so herumgesehen.
Super. Chuck Ting ist ein pseudonymer Autor, der queere Nischenerotiker schreibt. Die Geschichten haben meistens hauptsächlich Form von Monstererotiker, die romantische und sexuelle Begegnungen mit Dinosauriern oder imaginären Kreaturen oder vermenschlichten, leblosen Objekten oder abstrakten vermenschlichten Konzepten beinhalten.
Ich habe zum Beispiel mal eins gelesen, der Banana in my butt is a handsome lifeguard und da geht es darum, dass ein Mann eine Affäre mit einer Banane hat, aber eigentlich ist der Mann verstorben und ist, weil er ausgerutscht ist, als sie nackt baden waren auf der Bananenschale und dann kommt er aber als Geist zurück und sie erkennen sich wieder und haben voll die schöne abschließende Zeit miteinander, bevor er dann endgültig ins ewige Licht geht.
KI could never.
Nein, wirklich. Und er ist ein sehr produktiver Autor. Er hat ganz viele Bücher schon geschrieben. Die meisten davon sind Kurzgeschichten, die man als E-Books erwerben kann. Und da haben wir schon einige Cover begutachtet in vergangenen Folgen. Aber ich habe heute noch einmal 6 rausgeholt, die heute besonders mit mir resoniert haben. Da haben wir beispielsweise Mein Schlafparalyse-Dämon ist eigentlich ziemlich hot und gut in Oralsex.
Den kenne ich. Das Buch, einfach von unserem seltsamen TikTok-Algorithmus. Der wurde einfach schon reingespielt.
Ja. Oder The Federal Government Shuts Down My Butt.
Sehr politisch auch.
Ja.
Sag nur.
Ich habe auch eins reingegeben, was der Ines vielleicht ganz gut gefallen, und das ist das Bildnis des Dorian Gay. Mögen ja Kultur hier. Und eins, das mit mir sehr resoniert hat, war My Butt is comforted by the realization that I'm okay and everything will be alright. Das passt zu meiner Lebenseinstellung gerade. Das ist sehr nett. Das habe ich irgendwie gespürt. Und heute zeige ich euch folgendes Buch, das heißt But Again, The Final Days of S-Pounding.
Okay, es ist ein, wie immer, ein oberkörperfreier Mann am Cover. Er hat eine Brille auf und er hat so keck den Rand der Brille zwischen seinen Fingern. Hinten sehen wir noch, ich kenne mich nicht aus mit Dinosauriern.
Triceratops,
aber irgendwie nur seinen Kopf, weil er vielleicht ein UFO ist auch noch zusätzlich. Oder ein Raumschiff.
Er hat einen Umhang an.
Ach so, na gut. Da wollte ich wieder zu viel. Und dahinter ist ein Einhorn in einem schwarzen Jogginganzug, das auf einem Pferd sitzt.
Mhm.
Und sie fliegen alle durchs Weltall.
Unser Hauptcharakter heißt Papa. Und er ist ein 21-jähriger schwuler Mann, der in Billings, Montana, auf einer Farm lebt. Sein Körper ist wie aus Stein gemeißelt und das wegen der ganzen Farmarbeit, die er die ganze Zeit machen muss. Und allgemein ist er ein sehr optimistischer Junggeselle, aber momentan ist er in einer sehr schwierigen Lebenssituation. Seine Mutter ist vor einigen Jahren verstorben, sein Vater ist schwer krank und hat eine mysteriöse Viruserkrankung, bei der man sehr lange an Fatigue leidet und dann irgendwann wird es wieder besser, aber man kann nicht sagen, ob es sich um Wochen oder Jahre handelt und inzwischen dauert es einfach schon extrem lange und er muss halt dafür sehr viel von seiner Arbeit übernehmen. Sie arbeiten in einer Office Farm. Die Welt ist ganz spannend gezeichnet. Office Farm bedeutet in dem Fall, dass sie einen Bauernhof haben und Lebensmittel erstellen für ein Bürogebäude, wo Leute Office-Zeug machen.
Das ist doch eigentlich super. Ja, ich finde, wenn das so, stell dir eine Stadt vor, wo dann dieses Hochhaus-Office-Gebäude steht und daneben gleich eine Farm ist, also wird nicht der ganze Boden versiegeln in der Stadt. Das ist eigentlich ganz gut.
Ja. Genau, und nebenbei verdient unser Papa auch noch ein bisschen Geld mit Zauberei.
Wer nicht?
Er fährt bei den Lieferaufträgen immer wieder ins Office und macht dort kleine Zaubershows für die Leute dort und würde das auch urgern intensiver betreiben, aber leider fehlen ihm dazu die Ressourcen. Also das ist die Grundsituation, in der wir unseren Hauptcharakter finden.
Was für Ressourcen fehlen ihm? So Zaubermaterial oder Zeit?
Zeitliche Ressourcen, okay. Weil er die ganze Zeit arbeiten muss, weil er eine Farm zu schmeißen hat mit seinem schwer eingeschränkten Vater und keinen weiteren Arbeiter und er muss irgendwie alles schupfen. Gut, hier steigen wir in die Geschichte ein. Wir sehen ihn gerade, wie er einen kleinen tanzenden Mann hervorbeschwört und alle Leute so mäßig begeistert davon sind.
Ach so, weil sie keine Kartentricks jetzt?
Nein, nein, nein.
Also er kann wirklich legit zaubern?
Ja, ja.
Okay.
Aber wundert es uns bei dem Cover wirklich, dass er wirklich zaubern kann? Eigentlich nicht.
Achso, ihr dachtet so ein lähmer Magier.
Das ist nicht lähm, ich finde Magier so cool.
Ja?
Aber
ja.
Dann halt eher so mit der zerschneidenden Jungfrau und etc. Und sowas habe ich gedacht.
Ah, okay. Nein. Nein, er kann wirklich zaubern, er kann Sachen hervorbeschwören, er kann Feuerbälle schießen, aber halt nicht so gut, weil er das kann, nicht viel macht.
Er kann nicht so die Farmarbeit fertig zaubern.
Nein, da fehlen ihm die Zaubersprüche.
Ja, er sollte einfach ein bisschen zaubern üben und dann kann er die Farmarbeit einfach weglassen.
Ja, sie sind ja finanziell darauf angewiesen, dass sie Geld bekommen.
Er braucht eine gescheite Zauberförderung und dann...
Dann soll er einen Verein gründen und...
Zauberkarenz.
Ja, genau. Also er beschwört so einen kleinen tanzenden Mann hervor.
Kann der nicht die Zauberwörter machen? Das habe ich auch
gedacht. Kann einfach einen arbeitenden Mann beschwören.
Gute Idee, aber das ist nur so ein tanzendes Lichtwesen. Das hat leider keine Fähigkeit, irgendwas anzugreifen. Aber nicht nur in Papas Leben sind gerade alle Sachen ein bisschen komisch, sondern auch in der Stadt passieren seit Wochen irgendwie seltsame Sachen. Zum Beispiel funktionieren seit ein paar Wochen einfach allgemein Autos nicht mehr. Sie funktionieren einfach nicht mehr. Man kann sie nicht mehr starten.
Insgesamt?
Im Bundesstaat Montana. Mhm.
Also nur wirklich so diese Bundesstaatgrenzen. Wenn du 2 Meter außerhalb des Bundesstaats bist, da fährt dein VW Polo wieder hervorragend.
Das wird nicht so exakt gestated, aber... Es ist schon gestanden in Montana, deswegen haben wir schon gedacht, so, ja, dann muss halt im Rest schon funktionieren. Das ist nicht so klar definiert. Aber Montana scheint verflucht zu sein. Genau, die Autos funktionieren immer und oft fallen irgendwie auch die Straßenbeleuchtungen in der Nacht aus. Es verschwinden Menschen und nachts auf der Straße laufen ganz oft magische Kreaturen herum, die Leute in Angst und Schrecken versetzen. Deswegen trauen sich viele Leute euch nicht mehr raus. Es ist allgemein gerade eine sehr seltsame Zeit in Billings, Montana. Unser Hauptcharakter vermutet schon früh, dass irgendwas im Busch ist, aber hat eigentlich, wie gesagt, keine Ressourcen dafür. Er packt nach seiner Zauberschule die Münzen aus seinem Pappbecher ein und macht sich auf den Weg nach Hause. Doch da sieht er auf einmal eine dämonenähnliche Gestalt, die sehr desorientiert wirkt und verwirrt, und die hat einen großen Kristall in der Hand. Und er denkt sich, wenn ich den überwältigen kann, kann ich den Kristall vielleicht verkaufen. Und finanziellen Druck hat, überwältigt er dann diesen Mann und stiehlt diesen Kristall von
das
ihm.
Das ist nicht in Ordnung. Ich habe mir gedacht, der gehört zu den Guten. Die Guten überwältigen keine Leute auf der Straße in der Nacht und stehlen ihnen ihre Dinge.
Aber Dämonen?
Oder haben Dämonen allgemein in dieser Welt komplexe, emotionale Gefühle?
Nein, muss man vielleicht auch sagen. Das ist so, dass die irgendwie von dunklen Magiern hervorbeschworen werden. Und wenn sie sich nicht um diese Leute, um die, ihre Dämonen kümmern, dann haben die keinen eigenen Trieb oder Sinn, was gut und was schlecht ist, sondern wandern nur aimless durch die Gegend. Oh. Und das ist einer von denen, die halt jetzt gerade so aimless durch die Gegend laufen, weil er eigentlich für sich nicht weiß, was er tun soll.
Boah, ich würde so viele Dämonen adoptieren. Ein Herz für sowas. Ich hätte so 15 unnötige Dämonen bei mir zu Hause chillen, die dann einfach, weiß nicht, Spaß haben.
Oder bildest du sie aus?
Ah, und die dann.
Du kannst ihnen einen Sinn geben. Ja, in der Fall, ja. Schau, das hätten wir schon anders lösen können. Er läuft dann weg mit dem Kristall und läuft nach Hause. Aus Erschöpfung fällt er direkt ins Bett und schläft sofort ein. Und am nächsten Tag weckt ihn sein Vater auf und spricht folgende Worte zu ihm. Er sagt, ich habe viel nachgedacht über dich und die Office Farm. Seit deine Mutter verstorben ist, hast du so viele Aufgaben übernehmen müssen und es gibt einfach zu viel Arbeit und ich habe das Gefühl, es bringt nichts mehr, weil irgendwie auch ganz viele Stürme da waren und ganz viel von dem Saatgut beschädigt haben. Und deswegen sagt er, es bringt nichts mehr, wir verdienen inzwischen mehr mit deinen magischen Shows als mit unserer Farm und wir sollten uns deswegen weniger Stress deswegen machen, ein paar Felder verpachten und ja. Unser Hauptcharakter will das aber überhaupt nicht annehmen und sagt, wir müssen arbeiten. Aber sein Vater sagt zu ihm, aber du musst auch leben.
Super.
Ach, total komplexes Familienverhältnis.
Ich finde so voll liebevoll und voll schön, dass er irgendwie auch so sagt, so ja, das ist vielleicht jetzt, wie es bis jetzt gelaufen ist, aber du musst auch leben, finde ich auch so ein schöner Satz eigentlich. Er verbietet ihm deswegen auch heute zu arbeiten und schickt ihn in die Stadt, um irgendwas zu machen, was ihm Spaß macht oder was ihm gut tut.
Hauptsache nicht Autofahren.
Ja, kann er ja nicht. Nicht in Montana. Und Papa denkt sich, okay, dann gehe ich zum Pfänder und verkaufe diesen Kristall und schaue, ob ich vielleicht Geld rausbekommen kann aus dem Ganzen. Und auf dem Weg dorthin trifft er allerdings 4 Einhorn-Polizei-Officer, die auf Pferden reiten, weil die Autos ja nicht funktionieren.
Das heißt, die Polizei-Officer reiten auf Einhörnern oder sie sind Einhörner, die auf Pferden reiten?
Sie sind Einhörner, die auf Pferden reiten.
Achso, ja, warum frage ich so blöd?
Das war doch ganz klar ersichtlich auf dem Cover, das hatte die Ihnen schon vorher gestatet.
Aber sind dann einfach Pferde generell größer als Einhörner?
Ich weiß es nicht und ich wollte euch ein bisschen drüber diskutieren lassen, wie ihr denkt, dass das funktioniert. Ich verstehe auch nicht, weil in unserer Welt ist es so, dass wir sehen, ein Einhorn ist irgendwie quasi ein Pferd mit einem Horn. Ich weiß nicht, ich finde das auch irgendwie ethisch fraglich, auf etwas zu reiten, das sich nur darin von mir unterscheidet, dass es kein Horn hat.
Das ist so die Grundlage vom Patriarchat. Sorry, das war ein bisschen dumm.
Aber schon auch richtig.
Naja, münzen wir es mal auf unsere Welt um. Stell sich vor, so Kiewerer, die einfach so ein ganz krasses Zeichen haben, sowas wie ein drittes Ohr oder sowas, bewegen sich fort, indem sie von anderen Menschen getragen werden.
Slay?
Demos wären so viel spannender.
Es gibt halt schon noch schlimmere Jobs auf der Welt, als einen Polizisten hin und her tragen, wahrscheinlich.
Zum Beispiel? Na gut, hätte man das auch geklärt.
Nein, also bestimmt, nur kurz, überlegen. Also ich persönlich möchte lieber einen leichten Polizisten in der Gegend herumtragen, als in einem Schlachthof arbeiten.
Fair.
Frage noch zu den Pferden. Sind die Einhornpolizisten bekleidet und die Pferde nicht? Sind beide bekleidet? Ist gar niemand bekleidet?
Die Einhörner sind bekleidet und die haben auch so ein Bewusstsein. Aber die Pferde haben das nicht, die sind nur Tiere.
Aber ich liebe dieses Detail im Buch. Sehr rare.
Aber sonst in diesem Harry Potter Verschnittbuch, da war zum Beispiel, da sind dann die Motorräder im Cabrio gefahren. Und da war es auch so, Motorräder, Bewusstsein, Cabrio, Gegenstand. Und es war ganz klar. Also ist auch nichts, über das man jetzt diskutieren oder reden muss.
Ja, aber ich fände es schon schön, wenn wir ein bisschen drüber reden.
Ja, wir müssen doch einfach so hinnehmen, wie unser werter Autor das gebaut hat.
Ja. Dann reden wir nicht drüber. Passt. Gut, die vier Einhorn-Polizisten-Officer reiten auf ihren Pferden daher und fragen ihn, wie es ihm geht. Und die sind noch so ein bisschen flirtatious dabei. Und sie erzählen ihm, dass die Bürgermeisterin, Major Fancy heißt sie, die stärksten Polizisten der Stadt in ein Sumpfgebiet in den Norden der Stadt schickt, weil sie dort nach sogenannten Fischbasilikum suchen sollen. Fischbasilikum ist ein Heilmittel für diese komplexe Erkrankung, an der unter anderem auch der Vater von unserem Hauptcharakter erkrankt ist. Und das kommt nur ganz selten vor und sie behauptet halt, dass da oben irgendwie eine Quelle davon sein sollte und die machen sich auf den Weg dorthin. Popper fragt jetzt, ob er mitkommen kann. Meine Frage ist, was sagen Sie? Sie lachen ihn aus und nennen ihn einen Versager. Sie weisen ihn formell ab und reiten weg. Sie nehmen ihn auf, aber es gibt ein sexuelles Aufnahmeritual bei der Polizei. Oder sie nehmen ihn, ohne Fragen zu stellen, auf und basteln ihm eine Dienstmarke in einer Stanze, die das instant erlaubt, weil man kommt ziemlich schnell in die Polizei in diesem Universum.
D finde ich sehr schön.
Ja, ich wäre auch gern für D. Ich fürchte C.
Nein, es ist nicht C.
Ich finde, Chuck Tingle schaut auf Consent. Chuck Tingle ist nicht so mal den Schmeißer wie der meistens. Ich finde, Chuck Tingle hat so an sich, dass er sehr sensibel mit solchen Themen umgeht und sehr auf Consent schaut und das mögen wir an ihm. Mhm. Deswegen hätte mich das ein bisschen schockiert, wenn es das gewesen wäre.
Großartig.
Also, was passiert ist, sie weisen ihn formell ab und reiten weg.
Ich meine, eigentlich ist das gut.
Ja.
Weil ich finde schon auch, dass man in so Positionen, wo man so ausgebildet sein sollte dafür.
Also unser Papa läuft dann zurück zur Farm, schwingt sich auf sein Pferd und macht sich auf den Weg, ihnen zu folgen, auch wenn sie das nicht wollen. Er holt sie ein und findet sie gerade dabei, wie sie ihr Lager für den Abend aufschlagen und beobachtet sie kurz. Meine Frage ist, was beobachtet er? A. Eine Einhorn-Officer-Orgie. B. Eine geheime Thermomix-Party. C. Wie die Officer einen geheimen Plan schmieden, die Stadt zu übernehmen. Oder D. Wie sie von einem Schlangenmonster hingerichtet werden und er schreitet zur Hilfe.
C. Weil wir haben ja diesen Fact mit den Autos bekommen und irgendwas läuft da nicht rund und wäre schon sehr stimmig, wenn einfach die Polizei dahinter stehen wird.
Wenn die Polizei dahinter steht, dass innerhalb von den Staatsgrenzen von Montana die Autos nicht mehr funktionieren auf magische Art und Weise.
Ja, weil sie immer noch Pferde. Das irritiert sie in ein Machtverhältnis. Und sehr viele.
Ach so, war das auch der Plan und deswegen gab es bei uns diese Polizeipferde. Die haben da was geplant. Okay. Ich gönne ihnen die Orgie.
Leider beides falsch. Aus der Ferne beobachtet er wie ein schlangenartiges Dämonenwesen, die Einhorn-Officer angreift und es kommt zu einem Kampf. Der Schlangendämon beißt nach der Reihe die Einhörner nieder und sie sterben einen qualvollen Tod, bis am Schluss nur mehr Popper und ein Einhorn-Officer namens Clope übrig sind. Und Popper weiß nicht ganz, was er tun soll und versucht aus Verzweiflung einen Ablenkungsversuch mit diesem kleinen tanzenden Mann, den er vorher vorbeschworen hat. Und dabei fällt ihm auf, währenddessen er diese magischen Worte spricht, dass der Kristall, den er gefunden hat und den er noch in seiner Tasche hat, auf einmal leuchtet und anfängt warm zu werden. Und auf einmal tanzt aber nicht so ein 12 cm großer Mann, der halt durch die Gegend tanzt, sondern es ist ein 2 Meter großer Mann und die Schlange folgt ihm, weil sie so abgelenkt ist und die beiden sind in Sicherheit.
Der hilft schon mehr bei der Farmarbeit.
Ich wollte gerade fragen, kann der jetzt endlich bei der Farmarbeit?
Nein, es ist nur immer noch immer nur ein Lichtwesen. Aber Lichtwesen genug, um den abzulenken, scheinbar.
Ich finde, das ist eigentlich der zweite Teil von Harry Potter. Basilisk ist gerade da, muss man aufpassen, dass man nicht in die Augen schaut.
Genau, sie laden dann die Leichen auf ein Pferd und reiten zurück in die Stadt. Was passiert dort? A. Popper wird als Held gefeiert und wird zum neuen Bürgermeister gekürt. B. Sie werden als Mörder dargestellt und von der Gesellschaft abgestoßen und verurteilt. C. Die Stadt ist komplett leergefegt und sie haben die Apokalypse verpasst. Oder D. Bigfoot-Orgie.
Warte mal, wie heißt das Buch, das wir gerade lesen?
Buttergeddon.
Okay, dann glaube ich, es ist entweder B oder C. Also entweder sie sind jetzt einfach schon ganz alleine auf dieser Welt, weil die anderen schon weg sind, oder sie werden so voll als Mörder verurteilt und dann fliegen sie ins All.
Ich finde es urschön, dass du dich am Cover so gut orientierst. Du bist da an was dran, ja? Was sagst du? Hast du eine Vermutung?
Ich würde sagen, ich glaube nicht, dass er Bürgermeister wird, weil da ist auch noch dieser McFancy oder wie der geheißen hat. Deswegen wäre ich jetzt auch eher für B. Aber die Ines und ich, wir sind nicht so stark heute beim Raten. Aber ich würde trotzdem auch B sagen.
Der erste Punkt heute geht an die Ines. Okay. Und zwar ist die Stadt komplett leergefickt und sie haben die Apokalypse verpasst. Praktisch. Naja.
Es ist also eine sehr eingegrenzte Apokalypse.
Genau. Na, zu ihrer Überraschung ist die Stadt komplett leergefegt. Überall sind Blutspuren, aber es gibt keine Zeichen für irgendwelche Form von Leben, aber auch keine Körper. Und das ist irgendwie auch, was sie ein bisschen suspicious macht. Und daraus schließen sie, dass die Menschen ja logischerweise noch leben müssen und beschließen, den Spuren zu folgen und den Menschen zu helfen. Popper weiß jetzt oder denkt auf jeden Fall, das ist ein Werk von dunkler Magie. Auch das mit den Staatsgrenzen von Montana, das kann nur dunkle Magie sein.
Um wie viel Blut handelt es sich hier? So hin und wieder ein Fingerprint oder?
Lachenweise.
Da würde ich nicht davon ausgehen, dass alle noch leben, ehrlich gesagt.
Ich fand's auch ein bisschen.
Daher wäre ich eher so, okay, die Aliens essen gerne Menschen.
Die Aliens kommen vielleicht auch noch vor.
Ja, Aliens, dunkle Magier, das ist alles das Gleiche für mich.
Ja, sie laden die Leichen ab und packen sich zusammen und reiten den Spuren nach. Und diese Reise gestaltet sich sehr lang und sehr beschwerdenreich und ich werde sie euch relativ kurz zusammenfassen. Was ich jetzt erzählt habe, ist circa das erste Kapitel. Es gibt 14 Kapitel. Also es gibt extrem viel Handlung in dem Buch und ich musste wirklich extrem viel weglassen. Vieles davon war cute, manches davon war ein bisschen unnötig, aber ich kann euch mal die Reise zeigen, die sie machen. Ich habe das einmal dann auf Google Maps mir angeschaut. Sie reisen von der Stadt Billings nach Chicago und dann weiter nach New York City. Aber das ist irgendwie gar nicht so nah beieinander. Mit dem Auto würde man 30 Stunden brauchen, mit dem Rad 9 Tage.
Pferde schon schneller als Rad.
Ich finde es sehr schade, dass es auf Maps nicht das Pferdetool gibt.
Ist sicher irgendeine Seite, wo man das auch einstellen kann.
Glaubst du?
Ja, irgendwie schon. Ich würde mich so wundern, wenn das niemand gemacht hat. Sondern noch die Geschwindigkeit so Pferd im Schritttempo, Pferd im Trabtempo.
Minimale Rastzeit nach so und so vielen Kilometern, das ist alles eingerechnet.
Weiß ich nicht, das ist ja beim Radfahren auch nicht eingerechnet. Die glauben ja auch, dass ich 9 Tage durch Rad fahre.
Ja, stimmt auch wieder.
Schaffe ich nicht.
Schwach.
Ja, weiß,
bist du vielleicht
weiß.
Doch keine starke Frau. Genau.
Sie ist eine starke Frau mit schwachen Oberschenkeln.
Ja.
Das war schon wieder nicht.
Genau, sie reiten aus der Stadt in Richtung Chicago und auf dem Weg werden sie oft angegriffen, aber sie schaffen es natürlich durch alle Strapazen.
Von was werden sie angegriffen?
Dämonen und sowas und so Schlangenmonster und alles Mögliche.
Ah ja, natürlich.
Und ganz oft haben sie dann auch so Zusammenbrüche, vor allem Papa, weil es ihm halt auch gar nicht so gut geht und weil sich die ganze Zeit fragt, wie geht's meinem Vater wohl? Aber die beiden fangen sich da eigentlich immer gegenseitig gut auf und merken auch, dass dazwischen ihnen ziemlich viel knistert. Sie kommen dann in Chicago an und sehen, dass die Stadt komplett leer ist. Aber sie treffen auch einen Zauberer, einen Triceratops-Dinosaurier.
Ah, das ist der mit dem Mantel.
Ganz genau. Namens Zakef.
Das ist nicht so ein schöner Name.
Er ist ein Dinosaurier, genau ein Triceratops mit einem Umhang. Er schließt sich der Gruppe an, aber sie beschließen davor noch eine Nacht in der Stadt zu verbringen. Meine Frage ist, was passiert jetzt noch in Chicago?
A. Sie haben einen Dreier.
A. Alien-Attacke. B. Plötzlicher Dämonenangriff. C. Spontane illegale Thermomix-Party. D. Erste Liebesnacht unserer Charaktere.
Jetzt erst? Weil sie sind jetzt schon Chicago. Ich dachte eigentlich, die haben schon was gehabt miteinander.
Nur sich immer nur so ein bisschen gehalten, wenn es ihnen nicht gut gegangen ist und sich ein bisschen gefangen. Aber bis jetzt ist auch noch kein Kuss gefallen.
Sag ich D.
Sagst du D?
Was waren die ersten Sachen?
Alien-Attacke, plötzlicher Dämonenangriff, spontane illegale Thermomix-Party.
Gut, dann gehe ich mit A.
Es ist die Liebesnacht unserer Hauptcharaktere. Ein Punkt an die Lena.
An alle drei zusammen?
Nein, unsere Hauptcharaktere, der Zauberer, ist kein Hauptcharakter.
Schade.
Aber es ist auch sehr heiß, das wird auch später beschrieben. Das wird auch noch zum Konfliktpunkt.
Da fragen wir uns wieder, wo sind die Bauchmuskeln eines Dinosauriers?
Unsere Hauptcharaktere gehen in ein Nobelhotel und nehmen sich die Präsidentschaftssuite mit einem Blick über die menschenleere Stadt. Komplett unbewegt.
Würde ich auch.
Sie merken, wie fertig sie sind und fallen sich in die Arme und verbringen ihre erste Liebesnacht gemeinsam. Am nächsten Tag geht es weiter in Richtung New York City.
Moment einmal. Ist schön?
Das war intensiv zum Lesen, vor allem weil die Szene so extrem ausgedehnt war. Also ich habe, das geht fast über zwei Kapitel.
Ist also.
Es ist sehr intensiv, lustvoll und auf Consent bedacht.
Super.
Großartig. Also würde dir gut gefallen.
Ja, Consent ist mein
Genre. Genau, am nächsten Tag geht es dann weiter in Richtung New York City. Und am Weg gibt es wieder ein paar Challenges, die sie aber gut bewältigen. Zakev ist der heiße, aber arrogante Triceratops-Zauberer.
Gibt es unheiße und unarrogante Triceratops-Zauberer?
Nicht in diesem Buch.
Nein, ist es auch. Das ist das Stereotyp.
Genau. Und er gibt Popper halt immer super viele Tricks und kleine neue Zaubersprüche, die er dann später im Kampf vielleicht gut gebrauchen kann. Und da übt er sich eigentlich ganz viel und baut so sein Zauberreglement auf. Und
also er ist wirklich
wird
ein
viel stärker. Ja.
Ach, ist es, er kein genau Kopf. Das, was sein Vater für ihn gehofft hat.
Wenn die Welt untergeht, ist es dann Karenz.
Er arbeitet nicht. Ja, gut, er kriegt jetzt auch kein Gehalt irgendwie. Aber
er braucht halt auch keins mehr, weil die Präsidentschaftssuite ist jetzt gratis.
Ich würde auch einfach dort bleiben. Meine Frage, ist das Buch hier vorbei? Nein. Vor der Stadt, also sie raten weiter Richtung New York City. Vor der Stadt erkennen sie, dass ein riesiges Portal im Central Park steht und sie beschließen, dorthin zu gehen. Aber die Stadt ist voller Dämonen und ist komplett bewacht. Und deswegen beschließen sie, durch die Kanalisation zu gehen und schaffen das auch gut, werden allerdings last minute von Rat attackiert und verlieren auf dem Weg dann das Einhorn. Beschließen aber dann weiterzugehen, weil es viel wichtiger ist, die Menschheit zu retten, als sein persönliches Glück zu suchen.
Spannend, dass die Tiere noch leben irgendwie.
Welche Tiere?
Ratten.
Ja, in der Kanalisation. Warum nicht?
Naja, weil...
Genau, sie kommen zu dem Portal und sehen, wie unser Evil Magician Ted Kobler dabei ist, in dieses Portal einzutreten. Und Zakev sagt dann noch so, nein, wir müssen so schnell wie möglich ins Portal, bevor es schließt. Und dann gibt es noch eine dramatische Kampfszene und sie springen durch das Portal und schaffen es last minute, da reinzuspringen, bevor das Portal zugeht. Und das Letzte, was unser Hauptcharakter hört, ist noch die Stimme von seinem Geliebten in der Distanz, der es doch aus der Kanalisation geschafft hat und der ihn noch schreit und schreit, Papa. Und dann weiß aber nicht mehr, was passiert, weil auf einmal ist er in einem Portal und dann fühlt man sich irgendwie so schwerelos und hat keine Ahnung,
super, jetzt
wo
mal
man
All.
Ist.
Kurz zu dem Einhorn-Lover. Ich wäre schon Urhaas, wenn ich er wäre, weil ich da, sagen wir 14 Tage durch USA reite, Fahrrade, egal. Und dann komme ich einfach nicht mit. Dem wird dann Fahrt werden, weil der hat niemanden.
Doch, er hat jetzt die Ratten.
Die kann er vielleicht dazu trainieren, Farmarbeit zu machen und dann ist das alles super.
Mm, ja. War ich ja trotzdem mit Brennhaus. Gut, und jetzt sind wir im All.
Nein, ich wollte euch gerade fragen, wo glaubt ihr, führt das hin?
All.
A, das All. B, auf diese Schellen. C, Österreich. Oder D, Schweden.
All diese Orte sind im All.
Ja, aber so Outer Space, irgendwo. Du weißt, was ich meine.
Ja.
All. Also ich würde Ihnen wünschen, diese Schellen, da finden sie sich dann ganz anders und halt ohne das Einhorn, sondern sind endlich nur die zwei und auch gut, weil der Dinosaurier ist, wie wir wissen, auch heiß.
Das gibt es auch sicher eine Präsidenten-Suite.
Bestimmt. Mhm. Präsidenten-Bungalow, das ist sicher ultra schön. aber ich will schon, dass sie ins All, im All sind.
Sie sind noch im All, aber genau auf den Seychellen.
Wer ist jetzt die Magierin?
Das hat mich überrascht. Da gibt es nämlich eine geheime Insel und auf der erwachen sie jetzt, unsere zwei Kämpfer für das Gute.
Boah, weil jetzt wäre ich als Einhorn Urhaas. Boah, wenn ich wüsste, dass die beiden auf den Seychellen chillen.
Das weißt du eh nicht. Es ist ja nahe mit den Ratten.
Die du trainierst, um, ja. Wir erwachen jetzt am Strand und Zakef ist auch da. Und jetzt haben wir so einen kleinen emotionalen Moment, wo es Papa gar nicht gut geht, weil es ihm so leid tut, dass sie seinen Lover zurückgelassen hat. Aber Zakef versucht ihn jetzt zu besänftigen und macht sich so ein bisschen an ihn ran. Aber das findet er ganz ungut, der Papa, und deswegen läuft er kurz weg. Und findet dann tatsächlich auch noch Klob am Strand. Also er hat es doch reingeschafft. Er muss nicht Ratten trainieren. Sie haben dann, wir sind wieder zusammen, wir haben uns wieder gefunden, Sex im Strandwasser. Sehr kinky. Sie verwenden diesmal das Horn vom Einhorn.
Für was genau?
Anale Penetration. Mhm. Habe ich gefährlich gefunden, weil es sehr spitz wirkt.
Ich finde auch, dass das nicht so gut klingt eigentlich.
Ich komme gerade nicht mit. Wer hat Sex?
Was? Das Einhorn hat es doch geschafft. Irgendwie war das Portal dann doch größer und er ist mitgekommen. Okay. Und hängt da am Strand rum und jetzt finden sie sich wieder und ihre Blicke treffen sich. Sie spüren einfach diese ultimative Anziehung. Sie schieben alles beiseite, was noch da sein könnte, sprich diesen Dino, den halt echt keiner braucht gerade. Und dann haben sie wunderbaren Sex in Verwendung des Einhornhorns.
Aber das Einhornhorn wirkt sehr spitz. Das wäre für mich irgendwie so ein bisschen Danger.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich würde gar nicht so gern Sex mit einem Einhorn haben.
Nicht?
So konservativ.
Extrem, extrem.
Kann das Einhorn in dieser Welt Wünsche erfüllen?
Nein.
Okay.
Sonst würde ich mir einfach wünschen, dass es nicht mehr die Gestalt von einem Einhorn hat. Und das nicht, weil ich oberflächlich oder gemein bin, sondern...
Ich würde auch sagen, das hört sich sehr speciesist von dir an.
Und vor allem, also in dieser Realität ist dein Vater gerade potenziell hin und du wünschst dir aber, dass dein Lover einfach kein Einhorn ist?
Ja.
Okay.
Ah, okay. Okay. Es ist ein Wunsch.
Liebe Grüße an den Thomas an der Stelle.
Das kannst du nicht sagen, oh Gott.
Genau, wir erwachen an dem Strand, sie finden sich wieder, sie haben Reunion-Sex und sie gehen dann zurück zu einem Dinosaurier und überlegen, scheiße, was machen wir jetzt eigentlich, was machen wir hier, wir sind auf den Seychellen, was passiert? Und dann finden sie wieder die Spur. Und dann sagt auf einmal Zakef, dass er diese Insel kennt. Aber er kennt sie nicht, weil er schon mal da war, sondern er kennt sie aus einer alten Legende. Zwei Liebhaber, einst vor langer Zeit, sind auf dieser Insel gewesen und die waren so obsessed miteinander, dass sie Klone von sich selbst erschaffen haben. Und diese Klone lebten in einer von ihnen selbst geschaffenen Zivilisation. Und irgendwann kamen sie von dieser ursprünglichen Idee ab und sie haben ganz bizarre Kreaturen erschaffen, weil das sind auch alles Wissenschaftler. Und die haben so eine Obsession gehabt mit Hintern und Penissen. Und deswegen haben sie die DNA von Hintern und Penissen genommen und mit Tieren gemorpht. Und dann gab es überall so schwimmende Delfinhintern und Vögel, die ausschauen wie Penisse.
Aha, ja, so funktioniert das mit der DNA. Mhm.
Sie haben so quasi eine Armee von Super-Ärschen erstellt. Und die Klone haben dann irgendwie so eine Besessenheit damit entwickelt und wollten immer bessere Hintern und haben deswegen einen dunklen Gott hervorbeschworen. Der heißt Sorpos. Und was sie aber nicht wussten, ist, dass es ein gefährlicher und chaotischer Gott ist. Und weil ihm das alles zu viel geworden ist, hat dieser Gott gesagt, no more butt pounding, und hat einen Spell gemacht und hat auf dieser Insel jegliche sexuelle Aktivität zwischen gleichgeschlechtlichen Kreaturen unterboten.
Okay, also kurz. Ich verstehe ein bisschen, dass ihm das zu viel war. Ne? Mir persönlich wäre das auch zu viel.
Ja.
Es erinnert mich ein bisschen an Footloose, wo der Bürgermeister dann sagt, ihr dürft alle nicht mehr tanzen. Ist ja so.
Du hast schon recht. Ich mag.
Aber dann gleich so ein homophobes Gesetz zu erlassen, finde ich natürlich nicht gut. Aber die Überforderung verstehe ich sehr gut. Ich könnte auch nicht so gut damit umgehen, wenn mich jemand hervorbeschwört und dann finde ich mich in einer Welt wieder, wo, ja.
Alles voller Hintern und Penisse ist.
Ja.
Ist schon ein bisschen viel, ja, verstehe ich schon. Ja. Aber wir lernen jetzt auch was Wichtiges über Ted Kobler. Und zwar Ted Kobler ist einfach der Major Homophob. Mhm. Er ist ein dunkler Magier und er ist so scheiße homophob.
Das verrät der Name auch irgendwie schon ein bisschen.
Ja?
Ja, ich kann es nicht ganz ausmachen, warum.
Ich wollte dich gerade klären lassen, aber gut, dass du gleich gesagt hast, du kannst nicht sagen, warum. Auf einmal erkennt Zakef sein Ziel. Und zwar möchte er alle Menschen, die er jetzt mitgenommen hat, aus Billings, aus Chicago und aus New York City in den Vulkan auf dieser Insel werfen, um sie an den Gott zu opfern, damit er in der ganzen Galaxie Homosexualität verbietet.
Ich finde, das ist nicht so ein guter Plan. Ich finde es nicht so gut, dass man da, warte mal, wie viele Einwohner hat New York? EinwohnerInnen hat New York? Schon ziemlich viele? 20 Millionen? Und dann Chicago?
8,2 Millionen in New York City.
Acht nur? Ah, ist das Umland nicht mitgerechnet. Na gut, acht, dann sind es halt von mir aus insgesamt 15.
In Chicago 2,6 und in Billings 120.000.
Also wenig nur. Ja. Okay, trotzdem. Waren wir wirklich da diese...
Circa 11 Millionen 11 Menschen.
11 Millionen Menschen in ein... Wie groß ist der Vulkan?
Ich finde es so schön, dass du diese Fragen stellst, weil ich habe mir das genauso, ich hab das genauso gefragt.
Naja, auf jeden Fall, die Menschen leben noch. Von wem ist das ganze Blut, was überall auf der Straße klebt?
Ein paar sind sicher gestorben.
Rattenblut. Naja.
Andererseits, wenn so jeder Mensch einen Liter Blut gibt, dann können da schon so Lachen liegen.
Ja, ja. Und es sind 11 Millionen, also geht schon.
Das ist schon echt viel Blut auch.
Würde mich halt auch urwundern, warum sie geblutet haben.
Ich glaube nicht, dass diese ganzen Dämonenkreaturen, die die Leute einkesseln, jetzt super lieb zu denen sind, vor allem wenn sie die dann jetzt dann später in einen Vulkan werfen wollen.
Fair? Ich habe irgendwie gesehen, wie diese Dämonendinger mit so riesigen so Fischerkeschern so die Leute einkeschern. So, das ist eigentlich relativ sanft.
Ja.
Manchmal bricht ein Oberschenkel, aber sonst... Entschuldigung, ich weiß auch nicht. Es tut mir so leid, irgendwie.
Ach. Ich finde es großartig.
Naja, auf jeden Fall gut. Was passiert, bevor wir die ganzen Menschen verbrennen?
Ja.
Elendiglich.
Sie sehen auf jeden Fall, dass da gerade eine große Menge an Menschen, 11 Millionen, auf dem Weg Richtung Vulkan oben ist und ganz viele Dämonen und auch Ted Cobbler und sie sagen so, passt. Wir nehmen eine Abkürzung durch so einen geheimen Tempel, den Zakef kennt. Und dann gehen sie darauf und kommen auch vor ihnen an der Spitze des Vulkanes an. Und da haben wir dann so eine Beschreibung von so einer pittoresken Landschaft, ganz vielen Dämonen und einem riesigen Käfig, der alle Menschen aus den drei Städten trägt.
Wer hat diesen Käfig erstellt?
Ted Cobbler ist ein böser, riesiger, mächtiger Zauberer. Der kann ja wohl einen Käfig zaubern, der groß genug ist für fucking 11 Millionen Menschen.
Das Ding ist, ich finde es so lustig, dass du diese Fragen schon davor gestellt hast, weil ich habe mir da das jetzt alles aufgeschrieben, weil ich habe berechnet, wenn man alle Leute jetzt nimmt aus Billings, also 120.000 plus Chicago 2,6 Millionen und New York City 8,2 Millionen, kommt man auf circa 11 Millionen Menschen. Angenommen, alle Leute haben eine durchschnittliche Schuhgröße von 41, dann haben sie eine Fußlänge von 26 cm und wenn man die Fläche ausrechnet von einem Fuß, dann sind das circa 210 Quadratzentimeter und sie haben ja zwei Füße, deswegen sind es 420 Quadratzentimeter und das sind nur die Fußflächen von den Menschen. Aber wenn man das mal 11 Millionen rechnet, dann kommt man auf eine Größe von 36.000 Fußballfeldern.
Das ist ein großer Käfig.
Das ist ein sehr, sehr großer Käfig.
Also sind die Menschen dann echt dünn, wenn sie...
Ich habe auch überlegt, ob ich es berechnen soll mit quasi dem durchschnittlichen Umfang des Bauches einer amerikanischen Person. Mhm. Aber da habe ich dann nicht mehr die Geduld dafür gehabt. Das war auch relativ schwer zu recherchieren. Sehr verschiedene Angaben gefunden.
Ich dass du es recherchiert hast. Ich wäre jetzt einfach so von, ich wäre zufrieden gewesen, dass du gesagt hast, ja, pro Mensch ein halber Quadratmeter.
Ich finde es auch spannend, dass du sie nebeneinander stellst und nicht stapelst. Ich persönlich hätte sie gestapelt.
Ja?
Ja.
Auf mehrere, hast du einen Mehrebenenkäfig gemacht, so wie ein Penthouse, so wie ein kleines Wohngebäude?
Nein, ich habe eh vor, die umzubringen. Die muss man nicht schön stapeln, die kann man einfach übereinander schmeißen.
Aber glaubst du, ist der Gott dann so glücklich drüber, wenn du ihm einfach nur Leichen bringst? Ich glaube schon, dass die Leute schon noch leben müssen, wenn sie dort sind.
Sie leben, aber ich habe dann so ein Fußballfeld. Ja.
Ja.
Und da stehen diese... Also da stehen halt die Leute drauf, so wie du es berechnet hast.
Ja.
Und dann staple ich 36 Mal diese Menschen nochmal drauf und habe quasi...
Und ganz oben gibt es die Präsidenten-Suite.
Ah, die ganz unten, denen geht es natürlich nicht so gut.
Ich wollte gerade sagen,
das stimmt.
63.000 Leute übereinander. Das ist schon viel.
Schon viel.
Ja.
Also damit würden so die obersten drei Schichten vielleicht überleben.
vielleicht mache ich so einen Doppelspaltboden dazwischen.
Wow.
Ah, du hast halt echt so gute Sachen raus. Ich hätte nicht so fies sein sollen.
Ich finde es auch wieder ganz großartig. Doppelspaltboden, wow. Also, sie machen einen Plan, wenn sie oben beim Vulkan stehen. Und zwar, Zakef soll einen Schutzschild über die Menschen legen und dann soll er sich um Ted Kobler kümmern. Papa soll die Dämonen bekämpfen mit seinen neuen Zauberskills, die er hat. Und
sie ablenken mit dem Lichtwesen.
Und Globe soll die Leute motivieren, sich zur Wehr zu setzen. Was ich finde, ist eine sehr Beta-Aufgabe in der Dings. Like, ja, du kannst halt sonst nichts. Du motivierst die Leute, du bist für den Spirit.
Ich nehme zurück, dass ich diesen Zauberer unnötig gefunden habe. Der hat jetzt irgendwie schon eine Aufgabe gekriegt.
Ja, schon, ja.
Der hat die Aufgabe gekriegt, der ist ein bisschen overpowered.
Genau, und es kommt dann zu einem epischen Kampf, also es ist eine ewig lange Kampfszene, in der ganz viele Sachen passieren. Sie kommen halt so in Bedrängtheit, aber last minute kommt dann Zakef noch mit seiner Geheimwaffe und auf der Spitze dieses Vulkanes ist so eine riesige Hinternform, weil die Leute, die da diese Insel gebaut haben, waren ja ziemlich obsessed mit Hinternpenissen.
Ist die Geheimwaffe ein Buttplug?
Nein, die Geheimwaffe ist, dass er auf einmal in die Höhe fliegt und auf einmal erscheint vor ihm ein riesiger Penis und dieser riesige Penis dringt dann in diesen Hintern ein und bricht den Vulkan auf, damit die Lava rauskommt. Und da das Schutzschild über die Menschen ist, wird ihnen nichts passieren, aber die ganzen Dämonen verbrennen.
Der ist echt ein mächtiger Zauberer. Dass er so einen Zauberspruch über 11 Millionen Menschen gelegt hat.
Ja, ja, gell?
Ja.
Und so passiert es dann auch, dass Ted Kobler besiegt wird.
Nur kurz, ich frage mich noch immer, warum unsere 2 Statisten überlebt haben. Warum dieser großartige Dino da überlebt hat, verstehe ich. Schau, wie mächtig der ist. Dass der nicht umgebracht wird, verstehe ich. Aber was ist mit unseren 2 Polizisten und Farmarbeiter? Das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass diese 2 leben. Von all den Menschen, die es zur Auswahl gibt, die nicht gefangen wurden. Warum?
Und vor allem dieses Einhorn stand jetzt einfach so die ganze Zeit total schwach daneben und weiß nicht, hat es auf Cheerleader.
Er ist hot.
Er ist urhot und er ist auch urlieb und ursensibel. Und hat ur die guten Moralvorstellungen.
Stimmt, weil wenn man sensibel ist und gute Moralvorstellungen hat, am weitesten im Leben kommt.
Und vor allem bei richtigen Kämpfen.
Warum sagst du das gerade so dramatisch in die Ferne schauend?
Man dachte, manchmal ist das urzach und dann sind Leute voll gemein.
Ja. Ja, also ich habe ganz viel vom Plot weggelassen. Da ist tatsächlich sehr viel passiert dazwischen, aber da hätte ich so weit ausholen müssen in ganz viele Sachen. Deswegen hat er einfach seinen kompletten Charakter verloren. Aber der ist schon cool. Und auch unser Zauber-Farmboy legt dann ziemlich zu mit den ganzen Zaubersprüchen, die er ja vom Oberzauberer lernt und kann dann auch ziemlich gut und fett kämpfen. Also das ist schon ein fettes, episches Fantasy-Battle.
Mhm. Cool.
Auf jeden Fall hab mich das... So endet die Geschichte mehr oder weniger, aber das letzte Kapitel hat mich auch noch einmal amüsiert, weil dann beschreiben sie so, wie es der Abend nach dem Kampf ist und wie in der Ferne die Sonne untergeht und wie einfach diese 11 Millionen Menschen da am Strand stehen und alle feiern und finden das alles ganz toll. Und auf der anderen Seite der Insel haben sie ein Boot gefunden, mit dem sie ganz bald sicher zurückfahren können in die USA.
Okay, also ich habe noch ein paar Sachen zu sagen. Erstens. So groß sind die Seychellen nicht. Auf den Seychellen haben auf keinen Fall 11 Millionen Menschen Platz, oder?
Nein.
Sind sie geschichtet?
Mit Doppelspaltboden vielleicht?
Gott, Entschuldigung. Und ich glaube, ich will auch auf keiner Feier sein, wo 11 Millionen Menschen feiern. Ich bin echt gut mit Menschenmassen, aber ich glaube, 11 Millionen sind mir zu viel. Mhm. Also wie schwer ist es, den Musikgeschmack von 11 Millionen Menschen zu treffen?
Ich glaube, das sind doch eigentlich dann viel mehr kleine Feiern.
Nein, aber es ist eine riesige Feier. Da hängen dann so gigantisch große Boxen über den Seychellen. Und
ja.
Genau, dicht aneinander gedrängt, feiern sie dann
aber
alle.
Aber andererseits, vielleicht könnte der Triceratops-Zauberer die Boxen so verzaubern, dass jede einzelne Person den perfekten Musikmix hört.
Ja, aber dann singen sie alle mit und dann ist eine absolute Katastrophe.
Nein, das ist so wie Silent Disco, nur mit ganz vielen Channels.
Und wie um Gottes Willen passen die alle auf ein Boot?
Ich weiß nicht, aber das habe ich so lustig gefunden am Schluss. Dann haben sie so gesagt, so nein, wir haben ein Boot gefunden, es wird sicher eine Woche dauern, bis wir dieses Boot restaurieren und dann dauert sicher einen Monat, bis wir alle zurück in die USA fahren können. Und das sind so die letzten Worte des Buches und das habe ich irgendwie so Das habe ich wieder so hingenommen für mich. Es steht in dem Buch natürlich nie, dass es 11 Millionen Leute sind. Das ist nur meine Recherche vorgegangen. Und ich glaube, es ist nur eine Sache von, diese Fantasiestadt heißt Chicago und diese Fantasiestadt heißt Billings und diese Fantasiestadt heißt New York, weil ich glaube auch nicht, dass sie quer durch die USA geritten
Doch,
sind.
Doch, ich glaube schon. ich glaube absolut. Und vielleicht ist es auch kein Boot, sondern die bauen einfach eine Brücke und dann gehen sie alle über die Brücke.
Oder Aha. vielleicht sind es 11 Millionen Menschen, aber sehr kleine Menschen. Sehr, sehr kleine Menschen.
Dann ist dieser Zauberer gar nicht so beeindruckend. Sorry, wenn die so Ameisen groß sind und dann ist das ein überschaubarer Vogelkäfig, wo da die Menschen drin sind, die Ameisenmenschen. Mhm. Und sorry, das kann ich quasi auch beschützen.
Ja, so endet unsere epische Geschichte. Nicht ganz, es gibt dann noch einmal an der Stelle, wo sie vorher schon Sex hatten in den Seychellen, haben sie dann später noch einmal eine gloriose Abschluss-Sex-Szene.
Sind die anderen dann schon weg, oder?
Man weiß es nicht.
Weil dann ist es einfach so, diese ganze Insel ist ja jetzt voll mit diesen Menschen, dann macht es so, machen die so ein bisschen einen Kreis auf, von oben sieht man dann so ein bisschen einen Umkreis, da haben die dann Sex und rundherum feiern die Leute.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Das ist gut.
Na gut, ich finde es auf jeden Fall schön, dass die Homophobie nicht gewonnen hat und ich weiterhin Sex haben kann mit Männern. Ich glaube, das sind meine abschließenden Worte zu dem Ganzen.
Sehr schön. Möchtest du noch irgendwie was bewerten? Handlung?
Sehr voll. Also die Handlung war schon sehr tight, aber teilweise auch sehr repetitiv. Es hat sehr viel gehabt von so einem Teenage-Fantasy-Roman von Plot her, aber dann halt diese ganz intensiven Einhorn-zu-Mensch-Sex-Szenen. 7 von 10.
Kampfszenen?
5 von 10.
Charakterentwicklung.
Ich finde schon, dass sich unser Hauptcharakter eigentlich ziemlich gut entwickelt, weil er auch voll viel lernt und irgendwie auch lernt zu leben und auch irgendwie so ein bisschen die Liebe findet und ein bisschen den Genuss im Leben. Das ist auch irgendwie schön. Also,
hat sein Papa nachher wieder gefunden eigentlich?
Ich wollte auch gerade fragen, ja.
Ja, Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen. Er sieht dann sofort, sobald der Käfig zerbricht, sieht er seinen Vater und sie fallen sich warnend in die Arme.
Was für ein Zufall bei 11 Millionen Menschen.
Er ist einfach außen gestanden. Okay.
Er war einfach eine in der Bodenschicht.
Mhm. Ja. Okay, 6 Szenen, Qualität.
8 von 10. Quantität war super. Es waren 130 Seiten, 3 6-Szenen waren toll. Genauso will ich das. Da wird es nicht zu plotty, aber auch nicht zu sexy.
Magiebeschreibungen.
Boah, die waren immer sehr sexuell. Also diese ganzen, das habe ich jetzt auch stark verharmlost für euch, aber diese Magiebeschreibungen, die drinnen passieren, alle Zaubersprüche und so was, haben immer was mit Penissen oder Hintern zu tun. Zumindest visuell. Das war schon sehr intensiv. Aber da ich das ja auch sehr gern mag, 10 von 10.
Super.
Ja.
Die Einführung. Chuck Tingles.
Toll.
Schön, dass ich dir auch diese Offenbarung, dass ich die auch mit dir teilen konnte.
Und war stark?
Ja.
Danke.
Ich sitze nach wie vor hier mit 2 sehr starken Frauen, obwohl eine relativ schwache Oberschenkel hat.
Ich wollte gerade sagen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann gibt es alle Folgen weiterhin überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns übrigens sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst.
Und wenn ihr vielleicht selber mal eine Folge vorstellen wollt, dann meldet euch gerne über Instagram. Wir heißen dort Schundromanschmückern.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Schundromanschmückern, ein Podcast von den Kuchenkatzerl.
Ja, bis nächste Woche. Ciao, ciao.